Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Willkommen zurück bei unserem Schwestern in Zion Podcast. Dankeschön, dass ihr reinhört. Mal wieder in unsere Folge 102. Wir gehen mit großen Schritten Richtung Ende des Buch Mormons. Wir beginnen nämlich heute das letzte Buch des Buches Mormon, nämlich Moroni. Und wir lesen die Kapitel 1 bis 6 jetzt diese Woche. Das Buch wurde innerhalb von 20 Jahren geschrieben, 401 bis 421 nach Christus. Und es ist eine nicht geplante Sequel quasi zum Buch Mormon, zum Rest des Buches Mormon.
Ja.
Denn Moroni hat noch Zeit. Und noch Platz auf den Platten gehabt anscheinend. Denn Moroni schreibt, dass er eigentlich vorhatte, dass die Zusammenstellung der Platten mit dem Buch Ether zu beenden. Aber er meldet sich nochmal und er sagt, ich bin aber noch am Leben und wenn ich schon noch lebe, dann kann ich auch irgendwie was machen, was nützlich ist. Also schreibe ich noch ein bisschen was. Und er schreibt ganz speziell zum Nutzen der Lamaniten beziehungsweise zu unserem Nutzen heute. Moroni erzählt, dass er quasi ja ein Flüchtling ist. Er ist auf der Flucht immer mal wieder unterwegs. Denn er schreibt, dass alle, die Jesus Christus nicht leugnen, ermordet wurden und werden. Und er jetzt eben ja umherzieht, damit ihm das nicht passiert. Denn er sagt ganz deutlich, dass er den Christus nicht leugnen wird. Nach diesem kleinen Zeugnis gibt er uns das, was er angekündigt hat, nämlich recht praktische Hilfe. Erstmal berichtet er von der Macht, die die 12 nephitischen Jünger von Christus bekamen, über die wir im dritten Nephi gelesen haben, nämlich den Heiligen Geist zu übertragen. Etwas, was wir damals nicht wussten, beziehungsweise worüber nicht geschrieben wurde. Er erklärt in Kapitel 3, wie Lehrer und Priester von Ältesten ordiniert werden und werden sollen. Und in 4 und 5 erklärt er, wie das Abendmahl gesegnet wird und gibt uns die beiden Abendmahlsgebete, die wir heute auch immer noch nutzen. Bis auf eine kleine Änderung, dass wir nicht mehr Wein trinken, sondern dass Wein durch Wasser ersetzt wurde. Schließlich spricht Moroni im 6. Kapitel noch über die Gemeinschaft in der Kirche, wie wir miteinander umgehen sollen, was passieren muss, dass jemand ausgeschlossen werden soll und dass wir einander vergeben sollen und wie wir am besten einfach alle miteinander innerhalb der Kirche nebeneinander und miteinander leben sollen. Und das war es eigentlich schon mit den ersten 6 Kapiteln.
Ja, in diesen Kapiteln hat man zuerst mal den Eindruck, erstmal kommt man recht schnell durch. Es ist relativ wenig zu lesen gewesen. Und man hat, finde ich, den Eindruck, es ist mehr so organisatorisches, ne? So die wie und wie nicht und was und, ne, dass wir wissen, wie alles so läuft. Die Ordnung im Hause Gottes.
Ja.
Aber als ich ein zweites Mal hingeschaut habe, ist mir besonders das erste Kapitel ins Auge gesprungen. Und da möchte ich mit euch durchgehen heute, mir das ein bisschen genauer anschauen. Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen am Vorbild Moronis, nämlich ein ganz beeindruckender Kontrast in diesem Kapitel. Moroni sagt direkt im ersten Vers, also er erzählt ja, wie Aileen das jetzt schon dargelegt hat, von seiner Situation. Und er sagt hier, und ich gebe mich den Lamaniten nicht zu erkennen, damit sie mich nicht vernichten. Also wir wissen das ja schon, aber auch hier macht er nochmal deutlich, dass er um sein Leben bangen muss gegenüber den Lamaniten, weil sie ihn umbringen wollen. Er spricht dann weiter ein wenig über sein Zeugnis und dass er halt feststehen will und nicht nachgeben will, nicht den Christus leugnen möchte. Und in Vers 4 sagt er dann etwas, auch wieder zu den Lamaniten, was dieser Kontrast dann ist zum Vers 1. Dort steht aber, ich schreibe noch etwas mehr, damit es vielleicht für meine Brüder, die Lamaniten, eines Tages in Zukunft von Wert sei, gemäß dem Willen des Herrn. Die Lamaniten haben alle seine Familie und Freunde umgebracht. Das haben wir jetzt auch schon öfters betont, das haben wir alle mitgekriegt. Und er muss sich verstecken und fliehen, um nicht selbst getötet zu werden und seinen Auftrag auch noch beenden zu können. Gleichzeitig nennt er hier diese Lamaniten seine Brüder und ist um ihr ewiges Wohlergehen und das ihrer Nachkommen sogar noch besorgt. Da fiel mir direkt eine ganz bestimmte Schriftstelle ein. Und die finden wir in Matthäus 5, 43 bis 48. Das ist Christus selbst, der sein Evangelium vorstellt und predigt. Und er sagt: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Und auch wir reden häufig darüber, unseren Nächsten zu lieben. Das war auch Thema in der letzten Folge mit den drei Tugenden in der letzten Woche. Da haben wir auch über die Nächstenliebe gesprochen. Und das ist ein wichtiges Thema. Aber heute möchte ich das ein bisschen separieren. Und es heißt auch hier weiter in dieser Schriftstelle. Der Herr sagt weiter: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Christus sagt hier etwas ganz Wichtiges, worüber wir häufig nicht nachdenken, nämlich unsere Nächsten zu lieben, zeichnet uns noch nicht als Nachfolger Christi aus oder als Heilige. Erst unsere Feinde zu lieben, macht uns dann zu Nachfolgern Christi und zu seinen Kindern. Das ist notwendig dafür. Was für eine riesige, heftige Aufgabe, ja. Oder? Also,
ja. Oh, ja.
Ich glaube, das kann keiner aus dem Ärmel schütteln, seine Feinde zu lieben. Vielleicht denken wir jetzt, ja, okay, habe ich jetzt wirklich Feinde? Feind ist so ein großes Wort. Ich habe nicht unbedingt einen Erzfeind, wie im Kino oder so, in irgendeinem Film, die Erzfeinde, die sich bekämpfen. Ein Erzfeind, der unser ganzes Leben lang von uns gehasst wird, mit ganzem Herzen, und wir bekriegen uns. Aber vielleicht denken wir mal an Menschen, die unfreundlich zu uns sind, die uns herablassend behandeln, die uns aufregen, weil sie schlecht Auto fahren oder uns verletzen, weil sie unachtsam sind oder es ihnen auch egal ist, wie wir uns fühlen. Die Menschen, die schlecht über uns oder diejenigen, die wir lieben oder unseren Glauben sprechen. Wir sagen oft, und ich habe das auch selbst schon oft auch zu meinen Kindern gesagt, wenn sie auf jemanden wütend sind oder jemand sie verletzt hat, dass wir nicht wissen, was der andere durchgemacht hat. Vielleicht war es ja gar nicht seine Absicht oder es ging ihm selbst nicht gut. Ne? Schlechtes Verhalten ist häufig auch bei Kindern vor allem ein Symptom davon, dass es einem selbst nicht gut geht. Aber was ist, wenn es doch so ist, wenn die genau wissen, was sie getan haben, wenn mein Gegenüber sich dazu entschieden hat, schlecht mit mir umzugehen und ihm egal ist, wie ich mich fühle? Oder denken wir vielleicht an Verbrecher, Mörder, gewalttätige Menschen? Wie kann das möglich sein, dass wir solche Menschen lieben? Fühlen wir uns dann vielleicht manchmal durch die Taten, die diese Menschen getan haben, dafür gerechtfertigt, sie zu hassen? Ich musste deshalb darüber nachdenken, was die stärkste Liebe ist, die ich in meinem Leben empfunden habe oder empfinde. Eigentlich konnte ich sehr schnell sagen, dass es die Liebe zu meinen Kindern ist. Natürlich liebe ich meinen Mann auch unglaublich, aber es ist irgendwie eine andere Art von Liebe. Denn die Art und Weise, wie ich meine Kinder liebe, die scheint für mich zumindest jetzt und ich glaube noch am ehesten unerschütterlich. Und sie war auch einfach da, als meine Kinder kamen. Und ich glaube, dass es zumindest das ist, was am nächsten an diese, in meinem Verständnis, an diese Christusliebe herankommt. Jemanden zu lieben, einfach dafür, dass er derjenige ist, der er ist. Und dass nahezu nichts diese Liebe ändern kann. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas, was mein Kind tun kann, jemals meine Liebe mindern würde. Ablehnendes Verhalten, schlechtes Verhalten, verbrecherisches Verhalten, wenn sie erwachsen sind vielleicht, oder irgendwelche abscheulichen Sünden, würden mich fertig machen. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, es würde mich eher zu Trauer führen als zu Hass. Und ich glaube, dass diejenigen, die dann Hass empfinden und sich abwenden von ihren Kindern, eher das aus Selbstschutz machen, weil sie diese Trauer zu sehr runterzieht. Ich glaube, dass sowieso Hass häufig daraus entsteht, dass Liebe enttäuscht wird.
Ich finde das so interessant. Ich dachte lange, bis ich ein Kind bekommen habe, dass, also mir war schon klar, dass es eine andere Liebe ist, habe ich auch schon oft gehört, aber dass es aber so einen großen Unterschied macht im Vergleich zu der Liebe, wie du sagst, zu meinem Mann. Einfach weil, ich glaube, weil man keine Erwartung hat an die Kinder. Also jede andere Beziehung Und auch die zum Ehepartner ist irgendwie mit Erwartungen verknüpft. Wir erwarten, dass unsere Männer oder unsere Partner, Freunde und so weiter, aber unsere Ehepartner ganz besonders, dass sie treu sind, dass sie ehrlich sind, dass sie mit uns an einem Strang ziehen in den wichtigen Dingen und dass sie nicht dieses Vertrauen, was wir haben in sie, dass sie das nicht brechen. Und wenn das passiert, dann ist es oft schwierig, diese Beziehung weiterzuführen. Mit Kindern habe ich das Gefühl, diese Beziehung, es ist unmöglich, diese Beziehung, dass diese Beziehung aufhört. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn man sie ablehnt oder den Kontakt cuttet, ich glaube, es ist wirklich ein Teil. Wirklich ein kleines Stückchen von dir, das außerhalb von deinem Körper weiterlebt. Und du kannst diese Verbindung, diese Liebe, die du hast, auch wenn das Kind genau dasselbe machen würde und uns genauso verletzen würde wie unser Ehepartner, trotzdem ist es anders, weil wir haben diese Beziehung angefangen, ohne eine Erwartung an sie zu haben.
Es ist ja auch richtig so. Also mein Partner, das ist ja eine gegenseitige Verantwortung. Und auch wenn wir im Tempel vor allen Dingen geheiratet haben, dieses Dreieck, dass wir auch dem Herrn etwas versprochen haben in Beziehung zu unserer Ehe.
Ja.
Und die Kinder sind nur meine Verantwortung. Die Kinder haben mir gegenüber aber erstmal keine wirkliche Verantwortung. Natürlich sind da emotionale Bindungen und ne, man fühlt sich vielleicht auch für seine Eltern verantwortlich. Mhm. Aber es ist ja was ganz anderes. Ich bekomme in der Regel, wenn es richtig gemacht wird, nicht Kinder, damit sie irgendwas für mich tun.
Ja.
Sondern um ihnen etwas zu geben.
Ja.
Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber in der Schwangerschaft werden ordentlich Hormone gefeuert dafür. Während der Geburt, während des Stillens, während wir auch die Väter zum Beispiel anschließend die Kinder umsorgen und kuscheln, sorgen Hormone dafür, dass diese starke Liebe und diese Bindung entsteht. Das ist wissenschaftlich nachweisbar, dass dort das Hormon Oxytocin gebildet wird bei all diesen Situationen und dass das dafür da ist, dass wir Bindungen empfinden oder Bindungen schließen. Und wie gesagt, das ist ab der Geburt durch das, was die Väter tun können, kann das auf dem gleichen Level sich einpendeln wie auch bei den Müttern. Also wir sind, wenn die Väter ihren Einsatz geben, anschließend dem Kind gegenüber, sind die dort nicht unbedingt im Nachteil der Mutter, müssen zumindest nicht im Nachteil gegenüber der Mutter sein. So, also man könnte sagen, okay, das ist alles Biologie, ist alles Hormone. Und wie sollte man das ersetzen können? Meinem Gegenüber, meinem Nächsten oder dem, der mich, meinem Feind auch noch. Das geht doch gar nicht. Wegen diesem wissenschaftlichen Argument habe ich mir gedacht, okay, dann gucken wir uns das auch mal wissenschaftlich an. Denn ich bin der Überzeugung, wir können die Wissenschaft nicht komplett vom himmlischen Vater lösen. Und vom Herrn. Denn der Herr hat uns diesen Körper gemacht. Und mit Sicherheit hat er auch diese Einstellungen gegeben, dass wir dass diese Bindung funktionieren kann zwischen den Eltern und Kindern. Und es ist wirklich interessant, denn auch wenn wir freundlich sind anderen gegenüber und wenn wir anderen dienen, ganz besonders, genau dasselbe Hormon freigesetzt wird, dasselbe bindungsfördernde Oxytocin, das auch für die Bindung von Mutter und Kind und Vater und Kind zuständig ist oder auch in der Paarbeziehung. Also dieses Hormon fördert allgemein unsere Bindung zu anderen Menschen. Und als netten Nebeneffekt möchte ich noch sagen, senkt es auch noch unsere Stresshormone, macht uns glücklich, gesünder, indem es den Blutdruck senkt, unser Immunsystem stärkt, Ängste dämpft, Depressionen lindert und sogar Schmerzen lindert. Das finde ich super interessant. Und ich sehe das nicht, wie gesagt, im Gegensatz Wissenschaft und Religion, denn ich glaube, dass diese Funktionsweisen eingebaut wurden, dass die uns eigen sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das einfach in unsere menschliche bis göttliche DNA gehört, dass wir so funktionieren. Und dass der Herr uns die Wege zeigt, wie das auch außerhalb der automatischen Bindung, sag ich mal, zu unseren Kindern funktioniert. Das bedeutet also für uns, wir sollten nicht warten, bis die Liebe zu unserem Nächsten und unseren Feinden von selbst kommt. damit wir ihnen dann dienen können. Sondern andersrum, wir müssen anfangen, ihnen zu dienen und dann wird die Liebe kommen. Durch diesen Dienst werden wir Liebe spüren können, als Geschenk von Gott. Denn Nächstenliebe ist, wie es in der Schrift steht, ein Geschenk an uns, das wir auch nicht ganz allein erreichen können. In Moroni 7, Vers 48 steht, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind. Also es wird uns gegeben, wenn wir unseren Teil tun, dass wir diese Nächstenliebe auch empfinden können. Und wer ist ein Nachfolger Christi? Nämlich der eben diese Liebe ausübt, diese Liebe, die Christus vorgemacht hat. Und er sagte, als er bei den Nephiten war, und das hat er auch in Israel gesagt, wir lesen das zum Beispiel halt bei den im dritten Nephi 12, Vers 44, aber siehe, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen und betet für die, die euch böswillig schlecht behandeln und euch verfolgen. Lieben, beten, segnen und Gutes tun. Einfach anfangen zu dienen. Und das hat Christus immer getan. Egal, was die Menschen ihm entgegengebracht haben. Seine Antwort war immer Liebe.
Mhm.
Bei der letzten Generalkonferenz hat Präsident Oaks Folgendes gesagt. Um uns an unser vollkommenes Vorbild und seinen Propheten zu halten, müssen wir das praktizieren, was im Volksmund als die goldene Regel bekannt ist. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Wir sollen alle lieben und sollen allen Gutes tun. Wir sollen Streit vermeiden und in unserer gesamten Kommunikation Frieden stiften. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Grundsätze und Prioritäten aufgeben, sondern dass wir aufhören, andere wegen ihrer Grundsätze und Prioritäten scharf anzugreifen. So hat unser vollkommenes Vorbild während seines Wirkens gehandelt. Das ist das Beispiel, das er uns gab, als er uns aufforderte, ihm nachzufolgen. Und weiter sagt er, als Nachfolger Christi sprechen wir über unser vollkommenes Vorbild Jesus Christus und legen für ihn Zeugnis ab. Folgen wir ihm doch nach, indem wir auf Streit verzichten. Seien wir doch, wenn wir für das eintreten, was wir in Politik und öffentlichem Leben für das Beste halten, der Segnung des Herrn würdig, indem wir die Ausdrucks- und Vorgehensweise eines Friedensstifters an den Tag legen. Vermeiden wir in unseren Familien und anderen Beziehungen doch alles, was hartherzig, verletzend und verletzend ist. Lassen Sie uns danach streben, heilig zu sein wie unser Erretter. Und Präsident Oaks bringt weitere Hinweise in dieser Ansprache auf die Worte unseres Propheten über Friedensstifte, die er letztes Jahr gehalten hat. Und da möchte ich auch kurz raus zitieren. Er sagte, als Jünger Jesu Christi sollen wir ein Beispiel dafür sein, wie man mit anderen umgeht. Erst recht dann, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Eine der einfachsten Methoden, einen wahren Nachfolger Jesu Christi zu erkennen, ist, darauf zu achten, wie viel Mitgefühl er seinen Mitmenschen entgegenbringt. Streit ist eine Entscheidung. Frieden stiften ist eine Entscheidung. Sie haben es in der Hand, ob Sie sich für Streit oder Versöhnung entscheiden. Ich fordere Sie eindringlich auf, entscheiden Sie sich ein für alle Mal ein Friedensstifter zu sein. Und dann frage ich mich, können die Menschen um mich herum in jeder Situation erkennen, dass ich ein Nachfolger Christi bin? In der Schule, in der Kirche, auf der Arbeit, wo auch immer ich mich selbst dann befinde, sehen die Menschen in mir die größte Form der Liebe, die zu lieben, die mich unfreundlich behandeln, die mich hassen? Kann ich freundlich sein zu denen, die unfreundlich sind? Kann ich Frieden stiften, wenn andere mich herausfordern? Kann ich vergeben, wenn ich vorsätzlich verletzt wurde?
Ich muss daran denken, dass oft von manchen bekehrten Mitgliedern oder von Untersuchern der Kirche oder so darüber gesprochen wird, dass sie bei den Missionaren oder Missionarinnen oder auch bei Mitgliedern so ein Leuchten gesehen haben. In den Augen oder im Gesicht, nicht wortwörtlich, aber dass sie ja beim Anblick dieser Person das Gefühl hatten, dass sie irgendwas ausgestrahlt haben. Und das war wahrscheinlich diese Nächstenliebe. Ich habe keine Antwort darauf, wie wir das genau erlangen. Da führst du uns sicherlich noch hin. Ja, ich glaube oder ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich so, wie Alma das gesagt hat, ne? Dass wir wirklich den Herrn in unser Angesicht aufnehmen können und dadurch auch ausstrahlen können, auch wenn wir nur jemandem auf der Straße einmal kurz begegnen oder so. Diese Liebe, und das Licht Christi, dass wir das wirklich ausstrahlen können.
Ich muss dich ein bisschen enttäuschen, weil meine Folge heute gar nicht so lang wird und ich im Grunde schon gesagt habe, worum es geht. Und es manchmal möchte man so, und das darauf danach habe ich auch gesucht, manchmal möchte man so ein
abzuhaken.
So eine Anleitung. Mhm. So eine Checkliste, was muss ich machen, damit ich da hinkomme und wünscht sich das.
Ja.
Und das hätte ich auch ganz gerne. Wir haben, wie gesagt, Christus hat das, was ich vorgelesen habe aus dem dritten Nephi, schon so ein paar Sachen gesagt. Ne? Wir können beten für unsere Feinde, sie segnen, also ne, ihnen im Gebet Dinge wünschen. Ich glaube, dass zum Segnen auch dazu gehört, dass wir zum Beispiel aufhören, schlecht zu reden über Menschen, die uns aufregen oder die uns Böses getan haben. Die sind vielleicht wahrscheinlich gar nicht da, ne? Es ist passiert, ich komme nach Hause, ich reg mich auf bei denen ich mich sicher fühle. Und dann regen wir uns gemeinsam auf und lästern schön und lassen es raus. Und ich glaube, wenn Christus sagt, dass wir andere segnen sollen, heißt es nicht, dass wir ihnen die Hände auflegen sollen, während sie schreien und keinen Bock auf uns haben. Also darum geht es bestimmt nicht, sondern ich kann mir vorstellen, dass er genau das meint, dass das, was wir sagen, ob jetzt im Gebet oder im Gespräch mit anderen oder ihnen gegenüber, dass es positiv ist und dass es gute Wünsche sind. Also wir beten gut, wir wünschen ihm Gebet Gutes, im Gesprächen zu anderen wünschen wir ihnen Gutes. Damit fängt es natürlich an. Aber letztendlich ist die Antwort, Gutes zu tun. Es zu tun. Anfangen zu dienen. Und das ist auch das, was Moroni hier vorgemacht hat. Moroni wusste, was den Lamaniten und ihren Nachkommen bevorstehen wird. Ne, wie sie erstmal leben sie natürlich, sie haben die Nephiten vernichtet und überleben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie vernichtet wurden und es alles ein Ende hat, aber ihnen ist verheißen, dass sie durch die anderen, die eines Tages nach Amerika kommen werden, unterdrückt werden. Und wir wissen, wie es den heutigen Ureinwohnern Amerikas ergangen ist und noch immer ergeht. Und ich glaube, auch auf geistiger Ebene ist diese Verheißung oder diese Warnung gemeint, was ihnen passieren würde. Aber er wusste das alles, er hat es gesehen und er hatte großes Mitleid mit ihnen. Er war, bevor diese Zeit kam, dass er der Einzige war, also als er noch lebte unter den Nephiten und unter den Völkern überhaupt, war er ein Missionar. Er ist umhergegangen und hat gepredigt und er hat die Menschen versucht zu erinnern an den Bund mit Gott. Er hat ihnen auf diese Weise gedient und solange es ging, hat er das in Person getan und später, und lesen wir hier, denn das ist ein großartiger Dienst. Er hat an sie gezielt geschrieben und er hat Aufzeichnungen für sie geschrieben. Er hat die Verheißungen niedergeschrieben, damit die Nachkommen seiner Feinde eines Tages wissen, wo sie ihre Hoffnung, wo sie die Antworten finden, die sie brauchen, damit sie Bündnisse eingehen können und damit sie errettet werden können. Also er hat immer zu jedem Zeitpunkt das getan, was ihm möglich war, um seinen Feinden zu dienen. Egal, was sie ihm und seinen Familien angetan haben. Und wenn wir uns das genau anschauen, sein Vorbild, dann können wir uns fast nicht mehr rausreden mit aber der hat das getan und aber der hat das getan. Und ich finde es trotzdem ganz wichtig, was Präsident Oaks gesagt hat, dass das nicht bedeutet, dass wir unsere Grundsätze und unsere Prioritäten aufgeben müssen. Wir können trotzdem fest für das einstehen, was wir glauben. Aber das widerspricht sich nicht, die Menschen trotzdem freundlich zu behandeln und offen und liebevoll ihnen gegenüber zu sein.
Ich musste an letzte Folge denken, letzte Woche, das Zusammenspiel von Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe. Und ich glaube, dass wenn wir die ersten beiden Eigenschaften, die ersten beiden Tugenden, Glaube und Hoffnung, gemeistert haben, sage ich mal, ich weiß nicht, wann wir an diesen Punkt kommen, wie schnell das geht oder ob, ich meine, wenn wir uns Moroni anschauen, ist es wahrscheinlich möglich mit der Hilfe des Vaters im Himmel und Jesu Christi, aber wenn wir an dem Punkt sind, dass wir da schon sehr gut drin sind, in Glaube und in Hoffnung, dass wir dann einfach in einem mentalen Zustand sind, der uns diesen Abstand zu den anderen erlaubt, weil eben, wie wir letzte Woche schon besprochen haben, diese Bedürfnisse, die wir haben, diese inneren Bedürfnisse nach Liebe und nach Anerkennung und danach für jemanden wertvoll zu sein, dass das abgedeckt ist, wenn wir es geschafft haben, Glaube und Hoffnung zu haben in großem Maße. Und dass wir dann die anderen nicht mehr so stark, beziehungsweise vielleicht sogar irgendwann gar nicht mehr, in Beziehung zu uns sehen. Also wir, ich glaube, es passiert genau das, was du gesagt hast und was Präsident Oaks auch gesagt hat, dass wir haben immer noch nicht die gleiche Meinung. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sind oder dass wir mit denen übereinstimmen oder dass wir jetzt denen zustimmen, nur weil wir ja sie lieben, aber dass wir eben Unterhaltung führen können, ohne dass ständig irgendwelche Sachen getriggert werden, irgendwelche Reaktionen getriggert werden, die wir uns angeeignet haben oder die uns einprogrammiert wurden von unseren Eltern, unseren Schwiegereltern, unseren Geschwistern, der Welt, Freunden, wie auch immer, von wem auch immer. Und dass wir dadurch schneller Dinge vergeben können, aber dass wir dadurch auch eher sehen können, dass diese Person genauso wie wir ein Kind Gottes ist.
Ja.
Weil das ist es, was sie ist. Und die sündigen auf andere Arten und Weisen als wir vielleicht, aber wir sündigen genauso. Aber es ist eben noch schwerer, wenn wir nicht an dem Punkt sind, dass wir das Gefühl haben und dass wir ein Zeugnis davon haben, dass wir wirklich geliebt werden und dass unser Wert unantastbar ist. Jedenfalls für den, der wirklich zählt, ne, für Jesus Christus. Und ich glaube, das kann uns helfen.
Ich glaube, uns wird dann diese Bindung, diese Beziehung klar, die ja die ganze Zeit schon besteht. Wir sind ein Kind Gottes, so wie alle anderen auch. Und das setzt uns in familiäre Verbindung mit unserem Nächsten und unseren Feinden, um das jetzt so zu unterscheiden. Und wenn wir anfangen, auch wenn es am Anfang schwer ist und uns nicht natürlich vorkommt, dem anderen zu dienen, dem Feind zu dienen. Ich sage, und da will ich jetzt von diesem klassischen Dienen weg. Also das heißt nicht, wir müssen uns ducken und ja, danke und bitte und ich will, ne, also ich will jetzt hier alles für dich tun, was du mir aufträgst, darum geht es ja gar nicht. Oder ich muss jetzt hingehen und Essen kochen für den, der mir gestern eine runtergehauen hat. Also darum geht es ja gar nicht, ne? Ich denke, es geht hier darum, die Art und Weise, die Leute um uns herum wahrzunehmen, zu ändern und mit ihnen umzugehen. Was wird das für einen Unterschied machen? Und ich glaube, dass wir dann, je mehr wir es tun, immer mehr Liebe empfinden werden. Und egal, wie wir es erklären wollen, ob wir sagen, das hat mit den Hormonen zu tun, die ich erwähnt habe, die sich bilden, weil wir Gutes tun, dass eine Bindung gestärkt wird, oder dass wir sagen, es ist ein Geschenk des Herrn, oder dass wir sagen, dass das eigentlich dasselbe ist, nur von anderen Seiten erklärt. Es wird passieren und es wird uns helfen, immer mehr diese Liebe zu erweitern, Stück für Stück. Und vielleicht auch irgendwann die Menschen, die wir gar nicht erreichen können. Ne? Ich kann mich ja auch über Leute in den Nachrichten oder irgendeinen Diktator irgendwo aufregen und das schrecklich finden. Den kann ich nicht treffen und dem kann ich nicht dienen. Aber wenn ich meinem Nächsten diene, der mich schlecht behandelt hat, oder wenn ich mich einfach nicht davon angreifen lasse, dann wird das etwas in mir ändern, was mir hilft zu sehen, all diese Menschen sind Kinder Gottes. Und ich werde nicht sagen, ja, hat nichts mit mir zu tun, mach, was du willst, sondern ich werde Trauer empfinden. Ja. So wie ich sie, und nicht Hass, so wie ich sie empfinden würde, wenn mein Kind etwas Schreckliches tun würde.
Und auch keine Trauer im Sinne von, schade, dass du deine Ewigkeit hier aufs
richtig,
Spiel
nicht von
so
oben
ein bisschen
herab,
von oben
ne?
herab, ne?
Ja, sondern aus Mitgefühl und aus dieser Liebe, so wie Moruni das immer wieder hier formuliert hat in all seinen Schriften und Mormon auch schon und natürlich an alleroberster Stelle unser Herr Jesus Christus. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er zum Vater im Himmel, während er getötet wird von genau diesen Menschen.
Ich finde es sehr interessant und sehr, sehr gut und wichtig, was du gerade gesagt hast. Also normalerweise denkt man, wenn man Nächstenliebe hat und wenn man seine Feinde liebt, dann ist man immer total gut drauf und wie du gesagt hast, nichts, weiß ich nicht, das berührt einen gar nicht und egal, was die machen, ich bin trotzdem glücklich, ich bin trotzdem positiv und also und nicht nur, weil ich so nach außen hin so bin, sondern weil ich mich wirklich so fühle und als ob ich so ein Schutzschild habe und nichts Negatives geht an mich ran.
Ja.
Diese negativen Emotionen, Trauer, der Wunsch danach, dass es anders wäre, das sind keine schlechten Dinge. Das bedeutet nicht, dass wir diese Person nicht lieben. Und das sind Emotionen, die der Vater im Himmel sicherlich ganz genauso fühlt. wenn er uns ja, anguckt genau. und denkt so, kann die jetzt nicht mehr aufhören
ja.
zu streiten oder was auch immer. Also diese gottgewollte Traurigkeit, aber nicht im Sinne wegen unserer Sünden, sondern auch wegen der Sünden oder der Schwierigkeiten und der Fehler anderer, das ruhig zuzulassen, was unangenehm sein kann, auch das macht uns Gott ähnlich. Denn er trauert auch ja. und er weint auch. Nicht nur die schönen Seiten unseres Lebens oder die ja, Instagram-bereiten Seiten unseres Lebens, nicht die sind unbedingt immer wie Gott, sondern auch der Bereich und diese Gefühle.
Richtig. Das stimmt, wenn man sich mit dem Evangelium generell beschäftigt, ist die Freude und das Glücklichsein niemals begründet in Sorglosigkeit, sondern in der Hoffnung, von der du letzte Woche gesprochen hast. In der Hoffnung, die durch Jesus Christus kommt. Trotzdem glaube ich, dass wir auch unser Leben hier auf der Erde schon auf eine Weise verbessern können, die wir uns gar nicht so bewusst machen. Dieses liebt eure Feinde ist wieder wie so ein Haken, den wir erledigen sollen. Und wir denken uns, oh Mann, auch noch das.
Ja.
Auch noch das, das Allerschlimmste. Wie soll ich das hinkriegen? Aber ich musste da an eine Ansprache denken, die mein Mann mal bei uns in der Gemeinde gegeben hat. Und er sprach und er machte da ein kleines Gedankenexperiment oder teilte ein Gedankenexperiment, was er so für sich selbst gemacht hat. Er ist einen symbolischen Tag durchgegangen mit den Dingen, die er so generell macht. Er steht morgens immer mit den Kindern auf und macht sie fertig. Und mit 3 Kindern morgens vor der Schule, Stress, einer will nicht aufstehen, der Nächste hat keine Hose rausgelegt und nichts mehr zum Anziehen. Da gibt es genug Situationen, bei denen man sich immer wieder aufregen kann. Und er nannte ein paar davon und sagte, und hier, und dann kann es schon nicht mal 8 Uhr sein und ich habe mich schon 3-mal aufgeregt und mein Blutdruck ist gestiegen und ich fühle mich miserabel. Dann gehe ich raus in den Straßenverkehr, wenn ich die Kinder wegbringe und reg mich da über die Autofahrer auf, die nicht aufpassen, während ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und so weiter. Vielleicht komme ich nach Hause, reg mich noch über eine Behörde auf, die ich anrufen muss oder einen Arzt, der nicht erreichbar ist. Und dann geht er zur Arbeit, mein Mann arbeitet nachmittags und dort gibt es auch viele Situationen, über die er sich aufregen kann. Er arbeitet mit schwierigen Jugendlichen oder mit Jugendlichen in schwierigen Verhältnissen und das ist auch nicht immer einfach. Und Kollegen, der Chef, was weiß ich, es gibt immer wieder Situationen. Er ging das so ein bisschen durch und jeder kann bestimmt so sein Leben durchgehen, seinen Alltag durchgehen, wie viele Situationen da sind, in denen wir uns richtig aufregen können. Aufgrund der Entscheidung und des Handelns von anderen Leuten. Und er sagte, dass ihm klar wurde, was für ein Unterschied es wäre, wenn wir wie Jesus Christus handeln würden, wenn wir Friedensstifter wären und wenn wir das nicht an uns heranlassen würden. Wenn er einfach seinen Tag beginnen könnte, ohne sich über die Kinder zu ärgern, mit ihnen in Ruhe sich auf den Tag vorbereitet. Wenn er, egal was im Straßenverkehr, anschließend zu Hause und dann auf der Arbeit passiert, sich nicht aufregen würde. Was für ein wunderschöner Tag wäre das. Er hat in seiner Ansprache darüber gesprochen, über den Zustand der Nephiten, nachdem Christus da war, dass es keinen Streit unter ihnen gab. Und er sagte, was wäre das für ein Leben, wenn wir nur wenige Tage keinen einzigen Streit hätten? Ich sage, was wäre, wenn wir dazu beitragen können, durch unser Verhalten, dass Dinge nicht bei uns weiter hochkochen, sondern dass wir der Punkt sind, wo wütende Emotionen aufhören, wo Streit aufhört, dass wir ein Puffer sein können, der vielleicht das abdämpft. Und dass wir für uns selbst und dadurch in Antwort darauf für den Nächsten um uns herum, für alle um uns herum, ein Ruhepol sein können und ein Grund dafür, dass kein oder zumindest weniger Streit, weniger Ärger, weniger Geschrei und Hass stattfindet. Vielleicht wird, wenn wir uns dieses Gedankenexperiment in unserem eigenen Leben einmal durchgehen, durch verschiedene Situationen im Alltag, dann wird vielleicht diese Aufgabe, die hier an uns gestellt wird, diese riesige, unüberwindbar, unerreichbar scheinende Aufgabe, plötzlich zu einer Erlösung für uns selbst und für unseren Alltag.
Ich finde, Erlösung für uns trifft es sehr gut.
Ja.
Für uns. nicht unbedingt für die anderen.
Ja.
Das ist das, was wir denken, ne? Also wenn wir irgendwie streiten oder wenn wir uns aufregen, dann... Es gibt ein Zitat von Buddha, der gesagt hat oder gesagt haben soll, dass an Wut festzuhalten ist, als ob wir Gift trinken und erwarten, dass die andere Person davon stirbt.
Ja, treffend.
Ich muss da so oft dran denken, weil es bringt ja gar nichts, außer uns selbst einen schlechten Tag und allen anderen um uns herum auch. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, dass es gerechtfertigt ist und dass es auch wichtig ist oft, dass wir diese Gefühle jetzt ausdrücken oder dass wir die Gefühle jetzt haben. Aber letztendlich legen wir uns nur irgendwie selbst in Ketten und trinken Gift, von dem wir letztendlich sterben. Und alle um uns herum ein kleines bisschen. Wie Präsident Nelson gesagt hat, ne, dass Streit baut nichts auf. Das Einzige, was Streit machen kann, ist zerstören. Also es ist Motivation, es für andere zu tun, aber manchmal ist es auch noch mehr Motivation, dass auch wir davon profitieren und davon tatsächlich ein besseres Leben haben werden.
Und natürlich ist es eine Riesenaufgabe. Ich bin weit davon weg, das umsetzen zu können.
Ich auch.
Und alles, was ich sage, ist vor allen Dingen an mich selbst gerichtet. Und alles, was ich gelernt habe in dieser Folge oder in der Vorbereitung dieser Folge, ist vor allen Dingen für mich, wir haben das schon oft gesagt, es ist immer wie so eine Ansprache vorzubereiten. Eigentlich macht man das für sich. Ich habe viele Pläne, viele Gedanken für mich mitgenommen, als ich das vorbereitet habe. Ja, weil ich mir das wünsche. Ist es nicht das, was wir uns wünschen? Frieden. Was alle suchen, Frieden in dieser hektischen, lauten, traurigen Welt. Frieden zu finden in uns selbst. Und das verheißt uns der Herr. Und das ist mit Sicherheit ein großer Teil der Antwort darauf, dass wir Frieden selbst erzeugen. Friedensstifter sind, wie unser Prophet gesagt hat. Und nicht, dass Frieden uns zufliegt, nur weil wir es uns wünschen und nichts verändern. Und ich hoffe, dass ich eines Tages annähernd dahin komme, dass die Dinge der Welt mich nicht so negativ beeinflussen, dass mein Handeln zeigt, dass ich entscheide, was ich tue und nicht die Entscheidungen der Menschen um mich herum. Und vielleicht kann ich dann halt auch noch zusätzlich einen guten Einfluss auf andere haben. Und ich möchte schließen mit den Worten, wenn wir jetzt denken, meine Güte, Riesenaufgabe, wie soll ich das schaffen? Mit den Worten unseres Propheten in der letzten Generalkonferenz im Oktober 24. Und er sagte, Christus wird sie mit dem segnen, was sie brauchen. Er wird ihre verwundete Seele heilen. Wenn sie sich unter das Joch Jesu Christi begeben, werden ihre Lasten ihnen leicht erscheinen. Wenn sie Bündnisse schließen und halten und Jesus Christus nachfolgen, werden sie feststellen, dass die schmerzlichen Augenblicke ihres Lebens nur von begrenzter Dauer sind. Ihre Bedrängnisse werden in der Freude über Christus verschlungen. Kommen Sie zu Christus und bringen Sie ihm Ihre ganze Seele dar. Das ist das Geheimnis eines Lebens voller Freude.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.